Be our guest. Wie tickt die Immobilienwirtschaft? Lockere Plaudereien, starke Meinungen und spannende Interviews. Ehrlich, frisch, authentisch. Der Podcast von Heuer Dialog.
Ganz herzlich willkommen zu unserer weiteren Folge Be Our Guest, der Podcast Heuer Dialog. Mein Name ist Nele Schön und ich darf heute begrüßen Tim Sassen. Hallo Tim.
Hallo Nele.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz unseren Zuhörern vorstellen?
Gerne. Mein Name ist Tim Sassen. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der Greyfield Group. Wir haben vor 10 Jahren, habe ich die Greyfield Group ins Leben gerufen. Und damals noch als aus der Immobilienbranche herauskommend mit der Vision, das Thema Bauen im Bestand und Fokus Mensch in der Immobilienbranche zu implementieren. Daraus ist mittlerweile eine Gruppe entstanden. Und ja, wir freuen uns sehr, dass das daraus entstanden ist und dass wir heute hier miteinander sprechen können und ein bisschen mehr erfahren über die Hintergründe.
Ja, ich freue mich auch schon ganz doll darauf, besonders über die Gründung und deinen Weg in die Immobilienwirtschaft wird es heute auf jeden Fall gehen. Bevor wir starten, nochmal eine kleine Erinnerung. Tim hat einen Joker, falls er eine Frage von mir nicht beantworten möchte, darf er sie gerne tauschen. Sollte er diesen Joker nicht einsetzen, darf er am Ende eine Frage an mich stellen. Darfst du gerne jetzt schon mal drüber nachdenken, was du schon immer über Heuer über mich wissen wolltest. Genau, starten tun wir mit Entweder-oder-Fragen, wie das schon bekannt ist. Es sind ein paar, die, ich glaube, Erklärungen bedarfen, wo ich auch direkt wahrscheinlich noch was dran frage. Und ein paar einfach, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Bist du bereit?
Ja, gerne.
Sehr gut. Okay, also die erste, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Viel? Trinkst du viel Kaffee?
Nein, wenig, aber wenn, dann guten Kaffee.
Danke, gut. Okay, sehr gut. Harry Potter oder Herr der Ringe?
Weder noch.
Weder noch. Was guckst du lieber?
Kein Science-Fiction oder nichts Irreales, sondern wenn, dann eher Reportagen oder andere Themen.
Ah, ist interessant. Angestellt oder eigener Chef?
Eigener Chef.
Neubau oder Bestand?
Bestand.
Struktur oder Chaos?
Struktur.
Dozent oder Student?
Dozent.
Selbstkritisch oder selbstbewusst?
Selbstkritisch.
Blockflöte oder Bass?
Bass.
Popmusik oder Heavy Metal?
Heavy Metal.
Und dazu direkt die Frage. Ich habe das in einem Interview mit dir gesehen und ich fand das so lustig. Erzähl mal ein bisschen, wie kam es denn dazu?
Ich bin als Kind immer mit speziellen Hobbys sozusagen zurechtgekommen und war da meistens ein Außenseiter und so war es auch in Sachen Musikgeschmack. Und ich habe damals als kleiner Junge angefangen, mich mit Heavy-Metal-Musik zu beschäftigen und habe dann gesagt, okay, ich möchte nicht nur Musik hören, sondern auch Musik machen. Mhm. Und wie das dann so ist, da gibt es unterschiedliche Instrumente, unterschiedliche Rollenverteilung und für mich als Kind war das vielleicht unbewusst, aber irgendwie war das klar, dass es der Bassgitarre sein wird. Und dann habe ich E-Bass in einer Heavy-Metal-Band gespielt und das über meine ganze Jugend hinweg, habe mir sehr viel Spaß bereitet und irgendwann mit 20 Jahren kam dann die Schere und die langen Haare waren ab.
Und dann also wirklich lange Haare hattest du auch?
Ja, Heavy-Metal damals in den 80er Jahren, 90er Jahren. Ja. War klar, da musste man dann lange Haare haben, um die Musik entsprechend auch zelebrieren zu können.
Ja. Das stimmt, ja. Verrückt. Genau, und jetzt spielst du aber noch so privat oder in der Band noch? Oder?
Meine Kinder nötigen mich ab und zu mal noch zu spielen, aber dann kein Heavy Metal. Also ich habe es an die Wand gehangen und ich höre es, aber ich spiele nicht mehr selber.
Okay, ja cool. Ich fand das super interessant. Ja, also auch in Schulbands und so hast du gespielt?
Schulbands kann man nicht sagen, weil wir wurden nicht gerne in der Schule gesehen. Also das waren eher dunkle Keller und Off-Partys, also wo es dann halt nicht so populär Musik gespielt wurde, sondern wirklich dann an Heavy Metal halt.
Ne? Cool, richtig cool. Ja, wenn wir gerade bei der Schule sind, nach der Schule, wie kamst du denn auf die Immobilienwirtschaft? Wie kam das dazu?
Wenn ich ein bisschen aushole, in meiner Kindheit habe ich nicht nur Bass gespielt, sondern ich habe auch ganz viel mit Tieren zu tun gehabt. Also wir hatten relativ viele Tiere und ich habe für die immer Hütten gebaut, Häuser gebaut, Ställe gebaut, eingezäumt und so weiter. Und das war ein Thema, das glaube ich, habe ich mitgeschleppt. Und in der Schule hat mich eigentlich nichts interessiert. Da war ich relativ schlecht drin, sehr schlecht sogar. Und was mich aber immer fasziniert hat, war das Thema Architektur. Und dann habe ich mich beworben für einen Architekturstudiengang und bin dann auch nach sehr, sehr langer Wartezeit dort hineingerutscht. Und das hat mich dann so fasziniert und da war ich dann auf einmal richtig gut drin. Und das habe ich aber eher für mich gemacht, das Thema Architektur. Also das war jetzt nicht etwas ein Berufswunsch oder so, sondern eher für mich persönlich. Und dann habe ich gesagt, okay, wo möchte ich mal landen? Und dann habe ich die Immobilienbranche entdeckt und bin dann während des Architekturstudiums schon immer wieder auch ein Exot gewesen, weil ich halt dann für eine Bank gearbeitet habe als Architekturstudent und bin darüber dann in die Immobilienbranche gerutscht. Das war damals die IKB Bank. Und ja, dann bin ich quasi diesen Weg abgebogen und bis heute sozusagen in der Immobilienbranche fest verankert.
Ja, und fühlst dich hoffentlich wohl, nicht wie in der Schule, das so.
Ja, ich fühle mich jetzt sehr, sehr wohl. Klar, als Unternehmer kann man ja seine Geschicke selber bestimmen und dann ist es eine eigene Verantwortung, ob man glücklich oder unglücklich ist. Aber ich habe auch immer eine Ambivalenz mit dieser Branche immer mitzutragen. Also mir geht es nicht immer gut in dieser Branche.
Okay. Danke für die ehrlichen Worte dazu. Aber jetzt wollte ich nochmal zurückkommen. Erstmal muss ich wissen, welche Tiere hattet ihr denn so? Was dürfen wir uns denn vorstellen für Tiere?
Vor allem alles außer klassische Bauernhoftiere. Also wir hatten keine Kühe und keine Schweine. Aber wir hatten Pferde, wir hatten Schafe, wir hatten Kaninchen, wir hatten Hühner, wir hatten Enten, wir hatten Gänse, Ziegen. Also all das, was man so hat und bekommen kann, wenn man eine sehr nette Eltern hat. Die einen als Kind sozusagen solche Wünsche erfüllt haben. Und ich habe das dann aber professionell betrieben, relativ schnell habe die gezüchtet. Und das halt auch, um mein erstes Taschengeld zu verdienen. Also ich bin ja auf Märkten mit denen gewesen, habe dann auch verkauft. Da war schon ein erstes Businessmodell dahinter.
Ja, ich merke schon, ja, aber das ist ja richtig cool. Also hast du dann quasi einmal das Zuhause gebaut und dann aber dann auch professionell weitergemacht und sie vertrieben.
Ganz genau.
Cool. Und zu der Schule hast du gesagt, das war jetzt nicht ganz so deins, im Studium eher. Jetzt ist interessant, du bist ja Dozent und würde mich mal interessieren, wenn du sagst, Studium hat dir für dich Spaß gemacht. Wie ist es denn? Also du hast jetzt gesagt, du bist lieber Dozent als Studierender. Was ist für dich der Unterschied oder was gibt dir denn das Lehren?
Das Lehren gibt mir vor allem die Möglichkeit, einer ganzen Generation Perspektiven zu erweitern. Und ich hatte mich immer als Student oder auch als Schüler, war ich immer dann fasziniert und auch gut da drin, wenn ich eine Perspektive und Vision bekommen habe, woran ich mich orientieren konnte und wonach ich streben konnte. Und das versuche ich jetzt den Studenten auch mitzugeben. Kein Schubladenwissen, sondern zu schauen, wie kann man die Zukunft gestalten und wie kann man in der die Welt verändern, positiv verändern. Und das versuche ich halt intensiv in den Vorträgen und in den Lehraufträgen, die ich habe, halt den Studenten mitzugeben. Und ich glaube, das kommt ganz gut an.
Sehr gut. Also hast du das Gefühl, dass die gerne zu dir kommen, die Studenten?
Ja, das habe ich.
Ja, das ist schön. Das ist schön.
Wenn die Studenten zuhören, dann hoffe ich, dass sie jetzt alle zu Hause den Daumen hoch machen.
Bestimmt. Also was mich jetzt noch interessieren würde bei deiner Lehrtätigkeit, du bist ja quasi ein jemand aus der Praxis, der jemanden, also studieren ist ja tatsächlich eher ein bisschen theoretisch, das zu vermitteln, was man gerade umsetzt, wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich hast du auch viele praktische Beispiele dann dabei. Worauf legst du noch Wert, außer dass du sagst, okay, sie sollen so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken, du willst ihnen das mitgeben, was dir ein bisschen gefehlt hat, vielleicht anders formuliert, was hat dir ganz konkret im Studium gefehlt, wo du jetzt sagst, okay, das muss ich einfach vermitteln, sonst wird das nichts oder sonst machen sie die ähnlich oder haben sie ähnliche Herausforderungen wie ich?
Das sind diverse Themen, aber vor allem das Thema ganz einfache, bodenständige Lösungen. Ja, wir sind ja alle sehr, sehr verkopft und kompliziert. Und wir neigen ja gerade auch dazu, je älter man wird, je erfolgreicher man wird, das extra kompliziert darzustellen, was man tut. Und das versuche ich halt zu vereinfachen, weil es ist nicht so kompliziert. Und gerade wir in der Immobilienwirtschaft, wir verstecken uns ja gerne mal hinter einem Excel-Spreadsheet mit 100 Spalten, 100 Zeilen. Aber was mir viel wichtiger ist, sind solche Themen wie Bierdeckelrechnungen. Dass man es schafft, die Grundlagen auf dem Bierdeckel darzustellen und nicht zu verkomplizieren. Und dass man halt auch einfache Themen transportiert, dass man sich vor allem den Menschen widmen muss und nicht komplizierten Theorien oder Mietverträgen oder Kaufverträgen. Am Ende des Tages haben wir eine Verantwortung und einen Nutzen. Und der ist gegenüber dem Menschen, der die Immobilie braucht und nutzt. Und das zu vermitteln, das ist meine Ambition dahinter. Das sind einfach ganz einfache Botschaften. Wir gehen also wieder zurück auf los. Warum gibt es uns überhaupt? Wofür brauchen wir Immobilien? Und warum studiert man das? Und was kann man besser machen? Und das versuche ich zu vermitteln.
Ja, doch, das am Ende steht der Mensch. Das ist ein schönes, das habe ich schon bei der Recherche ein bisschen gelesen, dass du sehr darauf achtest, dass bei euch der Mensch auch im Vordergrund, der Nutzen und wie kann man bauen für den Menschen oder umbauen für Menschen. Das fand ich generell schön. Wo wir dann jetzt quasi eigentlich dabei sind, willst du uns ein bisschen erklären, wie kam es dazu, dass Greyfield gegründet wurde? Wie bist du in die Arbeitswelt gestartet aus dem Studium und vielleicht den Weg? Der wäre auch super interessant.
Ja, der vielleicht damit anzufangen, warum ich die Greyfield gegründet habe, nämlich auch genau aus dem Grund von der Antwort von gerade, nämlich den Menschen wieder in den Mittelpunkt der Aktivitäten zu rücken und den Bestand in den Mittelpunkt der Aktivitäten zu rücken. Und wenn man sich anschaut, wo ich dann halt herkomme, gut, klassisches Architekturstudium und dann bei der Bank eingestiegen und dort war ich sozusagen der Einäugige unter den Blinden, wenn man es mal so sagen darf, weil da gab es nicht viele Architekten bei der Bank. Mhm. Und ich hatte damals die Chance gehabt, mir ganz viel anschauen zu dürfen und vor allem Immobilien anschauen zu dürfen, die nicht gut gelaufen sind, wo die Kredite nicht gut waren, nicht bedient werden konnten oder die einfach problembehaftet sind. Damals nannte man sowas immer Non-Performing Loans. Und das heißt, ich bin dann deutschlandweit rumgereist, in B-Städten, in C-Städten, in Städten, die noch nicht mal einem A, B, C, D, E unterlegen, und durfte mir dann quasi Brachen anschauen und extrem herausfordernde Immobilien anschauen. Da habe ich ein Faible für und damals entwickelt. Und danach, parallel habe ich an der App studiert und danach bin ich zu einer Unternehmensberatung gegangen im Bereich Corporate Finance, M&A, und habe das dann auf einem höheren Level genauso gemacht. Also für große Unternehmen, für internationale Konzerne, die beraten, wie man halt mit Immobilienbeständen umgehen kann und vor allem mit Immobilienbeständen, die halt nicht in A-Lagen, in A-Städten liegen, sondern in maximal C-Städten, in C-Lagen, aber riesig groß sind. Große Industrieanlagen, Produktionsanlagen, Brownfields. Und das habe ich mir dann auch da wiederum weiterentwickelt und dieses Faible ist halt geblieben für so eine Art von Immobilien. Und die Herausforderungen sind einfach viel, viel höher und dadurch einfach viel, viel spannender. Mich hat es nie interessiert, eine Top-Immobilie, sag mal, in Düsseldorf auf der Königsallee noch besser zu machen. Oder noch ein Landmark-Objekt daraus zu machen, sondern ich fand es immer viel faszinierender, das Brache, das Kaputte in einer Lage, wo die aussichtslos ist, sich dem zu widmen, als in dem Einfachen. Und daraus ist dann auch die Idee geboren, die Greyfield zu gründen, vor 10 Jahren jetzt, zu sagen, okay, erstens, warum kümmert sich eigentlich keiner um diese Immobilien? Weil da ist so viel Potenzial und auch damals haben wir die Diskussion schon geführt zum Thema Flächenverbrauch, Flächenversiegelung, dass es so nicht weitergehen kann mit dem Flächenfraß und dass diese ganzen Bestandsimmobilien sich keiner anschaut. Plus diese Standorte, diese B, C, D, E Standorte, sich auch viele Investoren halt einen Bogen rummachen. Und dann fragt man sich, warum kümmern sich eigentlich 100% der Investoren um nur 10% der Bevölkerung? Weil in den Top 7 Städten wohnen nur 10% der deutschen Bevölkerung. Da kümmere ich mich doch lieber, wenn ich das Thema Fokus Mensch habe, um 90% der Bevölkerung in den anderen Lagen und kümmere mich um 99% der Immobilien, nämlich Bestand, als dass ich dann quasi in A-Lagen um 1%, nämlich Neubau, mich kümmere. Und das war der Trieb dann zu sagen, okay, ich mache das selber, weil es gab das nicht, wo ich irgendwie mich daran orientieren konnte. Also war dann immer meine Devise, selber machen. Und dann habe ich dann halt die Greyfield gegründet von null, mit nichts und mit sehr viel Gelächter der damaligen Kollegen. Aber ist ja auch normal, weil das ist einfach ein Schritt, den konnte damals keiner nachvollziehen. Und das hat aber sehr viel Spaß gemacht, auch in den ersten Tagen schon, auch wenn es sehr, sehr herausfordernde Zeiten natürlich gerade am Anfang sind. Aber irgendwann haben wir die Kurve auch bekommen, relativ schnell, weil das Thema ja auch einfach notwendig ist. Man sieht es jetzt. Und jetzt kommt halt in den letzten Jahren, es sind halt Impulse hinzugekommen, die halt deutlich mehr in Richtung Nachhaltigkeit auch gehen. Und das habe ich halt schon vor 10 Jahren auch versucht schon zu vermitteln. Und es gibt auch Präsentationen von vor 10 Jahren schon, wo ich schon gesagt habe, Deutschland ist fertig bebaut. Nur damals war es halt nicht relevant. Jetzt ist es relevant, weil jetzt es eine Klimaverbindung gibt. Ja. Die gab es damals auch schon, aber die nimmt man jetzt wahr.
Ja, das stimmt. Das Bewusstsein hat sich auf jeden Fall geändert. Hast du auch das Gefühl, dass in der Branche generell der Bestand deutlich mehr fokussiert wird? Also dafür, wo du quasi für belächelt wurdest, dass man jetzt merkt, okay, Investoren sind bereit, andere Firmen sind da jetzt quasi uns hinterher und sehen das Potenzial?
Ja, also da hat sich natürlich schon etwas getan. Mhm. Für uns natürlich noch deutlich zu wenig, weil wir wollen gerne die gesamte Branche mitnehmen auf diesem Weg, sich dem Bestand zu widmen und dem Bestand vor allem wertzuschätzen. Und da sind wir noch ganz am Anfang. Mhm. Auch wenn sie schon was getan hat, aber da sind wir wirklich noch ganz am Anfang, weil sich ja nicht nur wir Projektentwickler dem Bestand widmen müssen, sondern die gesamte Branche. Wir müssen schauen, dass wir Finanzierungsinstrumente auf den Bestand attraktivieren, dass Investoren den Bestand attraktiver finden. Und nur dann können wir ja quasi das große Problem einer möglichst klimaoptimalen Immobilienbestände halt lösen. Mhm. Und das sind noch ganz, ganz kleine Anfänge momentan noch. Also da muss noch einiges passieren.
Ja. Okay, jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen in die Praxis gehen. Und zwar, wenn eine neue Immobilie kennenlernt. Wie geht ihr vor? Einfach mal so ganz praktisch, wie arbeitet ihr? Dürfen wir uns das wirklich so vorstellen, dass du dir die Sachen auch noch persönlich anguckst, das Team persönlich anguckst, da bei Schritt 1 quasi? Ja, wie sieht das so aus? Wie sieht dein Arbeitsalltag so aus?
Ja, also ich mache ja nicht nur die neuen Projekte bei uns, wie die Akquisition, sondern viele andere Themen natürlich auch noch als Unternehmer. Aber in der Akquisition von neuen Projekten, natürlich schauen wir uns die an. Mhm. Meistens jemand aus unserem Team, aber bevor wir ankaufen, schaue ich mir die Immobilien auch selber immer persönlich an. Mhm. Nicht nur ich, sondern auch meine Geschäftsführerkollegin, die Sarah Dungs. Mhm. Wir haben immer im Prinzip, wir kaufen keine Immobilien, wenn wir nicht alle, wir als Geschäftsführer zumindest, einmal da drin gewesen sind. Mhm. Und das muss man sich klassisch vorstellen, halt, dass man sich Exposés bekommt, Anfragen bekommt, vom Eigentümer bekommt, aus unterschiedlichen Quellen. Und dann muss man halt schauen, wo lohnt es sich, seine Zeit für zu verwenden. Mhm. Und bei uns wandert halt alles im Papierkorb, was halt in A-Lagen, in A-Städten mit Wohnungsbau oder solche Themen, also die klassischen Investorenlieblinge, die interessieren uns nicht. Sondern uns interessiert immer das Spezielle. Und ich sag mal als Beispiel, wenn da etwas dabei ist, wie eine alte, abgerockte Kirche, die halt einen Nachnutzungs- oder einen Interessenten sucht, dann würden wir sofort sagen, okay, Prio A. Mhm. Und das ist natürlich ein Extrembeispiel. Aber es gibt natürlich auch viele profane Immobilien, einen alten Baumarkt, eine alte Lagerhalle, die sind dann bei uns auch noch auf der Prio A. Aber die sind natürlich auch nicht so faszinierend wie solche Spezialimmobilien. Und dann schauen wir uns die an, schauen uns vor allem die Lage an und dann ist sehr, sehr viel Ärmel hochkrempeln und Field Research. Ja, das heißt nicht am Rechner, das machen wir natürlich auch, aber sich die Lage vor Ort anzuschauen und sich die Immobilie anzuschauen, weil wir müssen uns die Immobilie viel intensiver anschauen als für Entwickler oder Investoren, die mit Rückbau oder Abriss-Neubau kalkulieren, weil wir wollen den Bestand erhalten. Also müssen wir relativ schnell ein Gefühl dafür haben, kann man diese Immobilie erhalten, kann die technisch das noch gewährleisten. Und da haben wir einfach enormes technisches Know-how bei uns im Team, dass wir halt sowas auch können und in einer ganz kurzen Zeit auch dann sagen können, alles klar, das ist super, das funktioniert, um dann relativ schnell auch in den Ankauf gehen zu können. Und da sind wir auch sehr, sehr schnell. Wenn es passt für uns, dann können wir auch relativ schnell ankaufen. Und was wir natürlich im ganzen Prozess nie vergessen dürfen, sondern das ist auch Prio A bei uns, ist das Thema, wir müssen schauen, was für Menschen leben drumherum, was brauchen die, was haben die für Bedürfnisse und wer könnte der potenzielle Nutzer sein. Und da interessieren uns weniger die Investmentmärkte, die interessieren uns eigentlich gar nicht, diese Investment Reports lesen wir auch nicht, sondern wir interessieren uns für die Menschen vor Ort. Was brauchen die? Und wenn wir halt eine Bedürfnislage haben, dass man dort in der Lage Gastronomie braucht oder auch eine Pflegeschule braucht, dann ist das für uns etwas, was wir machen. Mhm. Und wir denken nicht daran, ob es am Ende dem Investor schmeckt. Sondern unsere Philosophie ist ganz klar, schmeckt es dem Menschen? Ist es für den Menschen eine Bedarfslage da? Dann wird es auch nachher im Investoren gefallen, wenn sie nachhaltig orientiert sind. Mhm. Und deswegen schauen wir immer erst nur die Immobilie an und schauen uns die Menschen drumherum an. Und wenn das dann passt, beides, dann kaufen wir das.
Okay, und was werden euch so tagtäglich für Steine in den Weg gelegt, wo du sagst, das sind einfach Herausforderungen, die kommen immer wieder. Da fließt auch viel Energie rein, sie zu überwinden.
Erstmal bekommen wir sehr viel Rückenwind, ja, also das ist immer schön zu sehen, dass man was Positives auch zu sehen, wenn wir Angebote bekommen oder irgendwo eingeladen werden, dann freut man sich, uns zu sehen. Mhm. Das liegt aber natürlich auch an der Art der Immobilien, die wir machen und natürlich auch an den Standorten, in denen wir investieren, ja. Mhm. Als Beispiel, wenn wir jetzt in Berlin ein Neubau-Wohnprojekt planen würden, dann wird ja keiner auf uns warten und Hurra schreien. Und natürlich kann es dann sein, dass der eine oder andere Investor sagt, okay, da werden mir Steine in den Weg gelegt. Hm. Kann ich nicht nachvollziehen, weil da, wo wir auftreten, da ist es fast immer so, ich glaube sogar zu 100% so gewesen in der Vergangenheit, man hat sich gefreut, dass wir uns darum kümmern, dass wir uns das anschauen wollen, dass wir das kaufen wollen. Mhm. Also erstmal bekommen wir Rückenwind. Die Steine, die uns in den Weg gelegt werden, die werden uns nicht in den Weg gelegt, die sind ja da. Mhm. Die werden ja nicht neu dahin gelegt, sondern das ist einfach die Barriere, die man oftmals auch hat, bei vielleicht der einen oder anderen Bank, vielleicht bei dem einen oder anderen Investor, den wir ab und zu auch nochmal brauchen, der halt Bestand nicht so sieht, wie wir es sehen. Mhm. Oder auch bei einem Nutzer, der vielleicht aus einer Corporate-Sicht halt gewöhnt ist, Neubau zu beziehen. Man muss erstmal versuchen, diese Stakeholder zu überzeugen, dass der Bestand mindestens genauso viel kann, aber noch deutlich mehr kann, weil er halt deutlich mehr auch noch bevorratet. Und das ist halt etwas, diese Diskussion beziehungsweise diese Überzeugungsarbeit, die müssen wir jedes Mal überwinden. Aber das ist kein Stein, der liegt, sondern das ist einfach eine Herausforderung, die wir halt nehmen müssen. Mhm. Und da sind wir aber auch gut drin, dass wir diese Herausforderung auch nehmen können. Deswegen macht das ja uns auch so erfolgreicher.
Zum Thema erfolgreich. Ich würde gern ein bisschen die jüngere Generation ansprechen im Sinne von, wenn sie merken, ich brenne für was. Und das kann man ja bei dir wirklich sagen, du brennst für das, was du tust. Ich möchte mich gern selbstständig machen. Und dann ist ja trotzdem immer so eine Stimme, was ist denn, wenn ich da jetzt scheitere? Ne? Hast du bestimmt auch mal ganz kurz drüber nachgedacht, so wie ich dich jetzt kennenlerne, wahrscheinlich gar nicht so lange. Aber ich würde gern immer so die Frage stellen, was hättest du denn gemacht? Im Moment spricht dein Erfolg für dich oder was würdest du machen, wenn du keinen Erfolg hättest mit dem, was du tust?
Also erstmal habe ich eine Philosophie, die ist auch nicht unbekannt. Wenn ich einen Plan B mache, habe ich eigentlich schon verloren, weil ich mich mit Plan B beschäftige. Ich beschäftige mich nicht mit Plan B, sondern mit Plan A. Also sprich, das Scheitern war für mich gar keine Diskussionsgrundlage. Und ich kann da nur auch an jüngere Menschen halt appellieren, mutig zu sein. Mhm. Wir dürfen ja nicht vergessen, wo wir hier sind und was haben wir eigentlich zu verlieren. Also wir haben ja hier in Deutschland eine fantastische Basis. Zumindest wahrscheinlich von den Zuhörern, die uns zuhören und wie wir jetzt hier sprechen. Wir sind top ausgebildet, wir haben alle Chancen halt in der Immobilienbranche halt was zu verändern. Und ja, und wenn man dann scheitert, ja und? Dann scheitert man halt. Es ist ja nicht so, dass dann unsere Existenzgrundlage wegfällt. Ja, man muss dann den Gürtel enger schnallen und man muss sein Leben umstellen. Aber auf welchem Niveau würden wir denn dann runterfallen? Also jeder von uns wird ja nicht tief fallen. Ja, es ist ein Thema der Emotionalität und des Egos, was fällt. Und der Wahrnehmung von außen, wo man dann drauf geschaut wird und mit dem Finger drauf geschaut wird in Deutschland halt. Vor allem, weil Scheitern ist ja keine positive Thematik, die von außen so gesehen wird. Und damit muss man klarkommen. Man muss nicht selber Angst vorm Scheitern haben, das braucht man eigentlich gar nicht. Sondern man muss damit klarkommen, dass es Gegenwind gibt. Und den muss man aushalten, dass es Gelächter gibt, den muss man aushalten können. Und wenn man das, glaube ich, macht, dann hat man schon die Grundtugend, dann halt ein guter Gründer zu sein und auch erfolgreich zu sein. Ne?
Das ist ein richtig guter Tipp. Finde ich richtig gut. Richtig motivierend auch, dass man sich mal realisiert, wie tief man fallen würde, beziehungsweise einen A-Plan machen und keinen B-Plan. Finde ich gut. Mhm. Ja, dann möchte ich mal ein bisschen was Privates noch von dir erfahren. Und zwar würde mich interessieren, ob du selber im Privaten auch auf Bestandsimmobilien, also hast du gesagt, ich muss unbedingt auch in der Bestandsimmobilie leben. Und wie sieht die denn so aus? Also nicht im Detail natürlich, aber wie kamst du zu deiner eigenen Immobilie?
Ja, natürlich. Also das würde mich auch persönlich erschrecken, wenn ich privat was anderes machen würde, als ich jetzt hier sozusagen dir erzähle. Also unser Wohnhaus, was ich mit meiner Familie habe, ist von 1932 und das war auch etwas, wo wir uns sofort drin verliebt haben, weil das ja genau unsere Philosophie ist und ich das einfach extrem leidenschaftlich halt mache. Mhm. Und die interessante Geschichte dazu ist, wenn ich mit einem Freundeskreis spreche, die halt nicht aus dem Immobilienbereich kommen, die verstehen das dann teilweise nicht. Ja, die fragen mich auch, Mensch Tim, warum hast du denn so ein altes Haus gekauft und so und dann musst du so viel umbauen? Und warum hast du kein neues Haus gekauft? Du kannst jetzt bestimmt auch ein neues Haus leisten. Mhm. Und dann sage ich, nein, ich kann mir vor allem ein altes leisten. Und das ist viel, viel schöner, viel, viel wertvoller. Und deswegen, ja, natürlich ist es bei mir konsistent, weil ich ja authentisch bin. Und ich versuche das auch in unserem Unternehmen halt auch mit jedem Mitarbeiter, mit jedem Kollegen halt immer an den Tag zu legen. wir sind jetzt alles keine guten Menschen vielleicht, aber wir sind ehrliche Menschen. Und das ist ja das, was uns auszeichnet. Mhm. Und ich würde dir auch ehrlich sagen, wenn ich da jetzt einen Glaspalast von 2018 bewohnen würde, würde ich das auch sagen. Aber das reizt mich gar nicht, wenn ich da ehrlich bin. Das finde ich überhaupt nicht interessant, in sowas zu leben.
Ehrlichkeit ist schön, aber ich habe es mir auch nicht anders gedacht, ehrlich gesagt. 1930 hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich hätte schon gedacht, dass es ein bisschen älter ist, das Haus. Was mich noch interessieren würde, hast du ein Objekt, wo du sagst, das war so für mich bis jetzt mein Highlight, sowohl von der Akquise bis hin zur Fertigstellung, wenn es schon fertiggestellt ist, wo du dich einfach immer dran wieder erinnerst?
Ganz ehrlich, nein. Das ist so wie mit, ich habe 3 Kinder und du fragst mich, welches hast du denn am liebsten?
Okay.
Die Objekte, die wir machen, die haben alle eine ganz unterschiedliche Faszination. Manche sind sehr profan und man fragt sich, okay, das ist ja relativ langweilig. Nee, aber dann liegt das Faszinierende vielleicht auch gerade im Profanen, dass man es geschafft hat, aus einer ganz einfachen, liegen gelassenen Immobilie etwas Besseres zu machen. Und andere haben Landmark-Faszination, wenn man sagt, wow, was habt ihr denn da geschafft? Faszinierend. Aber ich möchte nicht diese Landmark-Themen immer so hervorheben, weil ich glaube, auch da sind wir anders als die klassische Immobilienbranche. Wir müssen nicht zeigen, oh, das ist hier ganz besonders toll, weil es ganz besonders hoch ist oder besonders groß ist oder besonders wertvoll ist. Das Faszinierende, das Tolle ist das Einfache, das Profane. Mhm. Und deswegen kann ich auch nicht eins highlighten, sondern ich sage, da gibt es ganz viele einfache und kleine Objekte, die wir gemacht haben, die genauso wichtig waren in unserer Evolution und die auch draußen wichtig sind. Und ich mag es einfach nicht auch bei Awards, wenn halt dann nur eine große Landmark-Immobilie gezeigt wird und die profane Welt da draußen und die Mehrheit der Immobilien, die wir halt vor uns haben, die sind genauso wichtig, die muss man anpacken. Und da muss man einfach ansetzen, diese auch wertzuschätzen.
Ja, das verstehe ich. Und kannst du sagen, wann bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Also hast du so einen Punkt, wo du sagst, ist abgeschlossen ein Projekt und Thema vielleicht Mensch, wenn dir jemand sagt, hier, das ist richtig toll, hier wohne ich gerne? Oder gibt es irgendwie so für dich das größte Kompliment in deiner Arbeit?
Also ich bin ja leider auch Perfektionist und bin nie zufrieden. Also von daher kannst du das wahrscheinlich bei mir nicht hören, dass ich dann irgendwann sage, es ist fertig und jetzt ist Mund abwischen, weitermachen. Weil wenn wir Immobilien ja auch machen, selbst wenn wir sie nachher ab und zu auch mal wieder verkaufen, es endet ja nicht, sondern die Verantwortung, da etwas gemacht zu haben, geht ja auch nur durch einen anderen Besitzer, endet die ja nicht. Also werde ich da immer dran verbunden sein, Objekten, die wir gemacht haben. Und das werde ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende mitnehmen. Und das Kompliment, was man dann machen kann, ist, wenn man dann halt irgendwann mal, wenn es soweit sein sollte und das Lebensende ist da, zu sagen, Mensch, in der Summe hat er das ganz gut gemacht. Das wäre ein Kompliment, aber das werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr hören, weil dann werde ich ja schon nicht mehr da sein.
Okay, schwierig, dir ein Kompliment zu machen. Gut. Dann vielleicht ein anderer Ansatz noch. Was mich super interessieren würde, ist, du hast jetzt gesagt, du hast 3 Kinder, was versuchst du deinen Kindern auch weiterzugeben mit deiner Arbeit? Ich meine, man erwartet, glaube ich, nicht mehr als Eltern, dass sie in deinen Fußstapfen treten, aber was versuchst du so generell an Werten, die du jeden Tag so um dich hast, ihnen weiterzugeben und ihnen zu vermitteln? Was sind die wichtigen Themen, die dir am Herzen liegen?
Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Bodenständigkeit. Und über die Grenzen hinwegschauen, ja, weil wir leben ja immer gefühlt auf einer Insel, die Deutschland heißt, oder in einem Ort und drumherum gibt's nichts. Und dass man einfach diesen Weitblick hat, dass es halt eine Erde gibt. Und das versuche ich relativ früh halt auch meinen Kindern schon beizubringen, dass es halt, dass wir Glück haben, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle oder zur guten Zeit an einer guten Stelle geboren zu sein und dort aufwachsen zu dürfen. Ja. Und wenn wir 80 Jahre zurückschauen, wäre das anders. Wenn wir vor 80 Jahren an einem anderen Ort geboren wären, wäre das auch anders. Und das ist einfach nur auch Glück haben. An einer guten Stelle, einer guten Zeit geboren zu sein. Und auf der anderen Seite auch viele Dinge auch dann auch wertzuschätzen, die wir alle als selbstverständlich empfinden. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir halt jeden Tag Fleisch essen könnten. Und es gibt so viele Themen, die halt irgendwann jetzt wahrscheinlich in den kommenden Jahren, Jahrzehnten nicht mehr selbstverständlich sein werden. Und das ist mir einfach auch wichtig, dass meine Kinder, wenn sie halt auch als Beispiel Fleisch essen, dass sie wissen müssen, dass dafür ein Tier gestorben ist. Und dass es nicht ein anonymes Nahrungsmittel ist, das man jeden Tag selbstverständlich in sich hineinstopfen kann. Und das versuche ich halt auch meinen Kindern schon ganz früh beizubringen. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Ich meine, die können ja gerne Fleisch essen, aber die sollen wissen, was dafür passiert ist. Mhm. Und das ist etwas, das versuche ich halt in allen Lebenslagen halt umzusetzen. Und in der Hoffnung, den meinen Kindern zumindest die Möglichkeit gegeben zu haben, eine bewusste Entscheidung zu treffen und bodenständig zu bleiben.
Das ist ein schöner Ansatz. Und darf ich mir das auch so vorstellen, dass du in privaten Sachen auch Wert vielleicht legst auf, wie sagt man denn, Secondhand, also Produkte, die nochmal einen neuen Besitzer bekommen, beziehungsweise auch neue Verwertungen, jetzt, also das, was da ist, einfach nochmal neuen Sinn geben?
Ja, aber nicht im Extrem. Okay. Also ja, meine Generation, wenn man an meine Großeltern jetzt denkt, alle Großeltern, die in meinem Alter sind, die waren ja so, dass die quasi alles aufgehoben haben. Und mein Opa hat immer noch gesagt, aus dem alten Nagel hat er ein Fahrrad gebaut, so gefühlt, ja. Weil es auch damals in der Nachkriegszeit einfach auch nichts anderes gab. Da hat man halt erfinderisch halt, ist man damit umgegangen. Und das ist eine Tugend, die versuche ich schon mitzunehmen und aufrechtzuerhalten, auch weiterzugeben. Weil das haben wir auch verloren, also unsere Generation. Und manchmal haben wir uns belustigt über unsere Großelterngeneration. Aber ich glaube, da müssen wir nochmal zurückkommen. Weil das war extrem nachhaltig, was damals passiert ist. Klar, man muss auch sagen, es gab da nicht viel, aber die Denkweise, wie man mit Altem und Verbrauchtem umgegangen ist, war einfach faszinierend. Und was ich versuche, ist jetzt nicht, dass ich jetzt übermäßig Secondhand kaufe oder Reuse-Material kaufe. Doch, beim Bauen schon, aber bei dem Thema Kleidung nicht. Sondern ich schaue, dass ich etwas habe, was möglichst lange hält. Wir sind ja in Sachen Fashion, in Fast-Fashion-Thema. Und bei vielen anderen Themen halt auch. Kommt schnell, geht schnell, sondern es geht mir eher darum, etwas zu haben, was ich auch lange nutzen kann. Und das ist etwas, was uns auch mit Immobilien dann wieder verbindet. Gerade das, was hochgradig intensiv im Ressourcen- und Klimaverbrauch ist, das müssen wir halt möglichst auch lange nutzen. Weil das wegzuschmeißen und zu konsumieren, wäre extrem fahrlässig. Und das versuche ich halt in allen Lebenslagen auch bei uns ja umzusetzen, dass man Dinge halt möglichst lange nutzt. Und wenn man etwas neu erwirbt, dann halt darauf schaut, dass das auch möglichst lange halten kann.
Ja. So, jetzt muss ich am Ende nochmal zu den Tierchen von dir erwähnt zurückkommen. Ist das denn so, dass deine Kinder auch einen großen, ich sag jetzt mal, Stall von Tieren haben dürfen? Hast du diese Tradition weitergeführt, beziehungsweise hast du immer noch Freude daran, Tierhütten zu bauen?
Ja, also wenn die Zeit, fehlt natürlich die Zeit, das zu tun. Und meine Kinder haben die Entscheidungsfreiheit, natürlich auch Wünsche zu äußern, ob ich die erfüllen kann oder ich und meine Frau die erfüllen können, das ist eine andere Thematik. Aber wir haben zu Hause 3 Hunde auch und das ist eher ein Gnadenhof, weil die sind alle über 10. Und da ist schon noch eine Ader da, zu sagen, okay, wir haben immer noch so eine Tierfreundlichkeit bei uns. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch sehr, sehr gut, wie viel Verantwortung damit verbunden ist. Ja. Und ich habe in meiner Jugend halt, in meiner Kindheit, keinen Urlaub gemacht. Also das klingt ja so komisch, aber wer füttert denn dann die Tiere, wenn ich im Urlaub bin? Stimmt. Und da ich damals bei so vielen Tieren keinen gefunden hatte, war halt meine Verantwortung von meinen Eltern übergeben, ja gut, dann kannst du halt nicht mit in den Urlaub fahren, dann musst du halt zu Hause bleiben. Das war aber eine bewusste Entscheidung, das war keine Qual für mich, sondern das habe ich gerne gemacht. Und da ich halt das weiß, versuche ich das meinen Kindern halt beizubringen. Wenn jemand etwas haben möchte oder wie ein Tier, dann ist das extrem viel Verantwortung. Die muss man tragen. Und jetzt sind die noch so jung auch, dass die dann sagen, nee, dann lieber noch nicht. Aber vielleicht kommt das mal irgendwann. Aber dann müssen sie auch die Verantwortung übernehmen.
Ja, ja, cool. Bin ich ja mal gespannt. Ich bin schon fertig mit meinen Fragen. Das war's schon. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Es hat ganz viel Spaß gemacht, so viel über dich zu erfahren. Und so facettenreich auch. Es war toll, freut mich. Jetzt hast du noch eine Frage offen an uns. Du hast den Joker nicht getauscht, deswegen darfst du gerne eine Frage zurückstellen.
An Heuer Dialog, sagst du.
Kannst auch gerne an mich was fragen und den Podcast was fragen, wie du möchtest.
Ah, dann nehme ich jetzt mal eine ganz technische Frage. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber mich fasziniert das halt. habt ihr bei Heuer Dialog, kennt ihr euren Carbon Footprint?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke, er ist deutlich verbesserungswürdig, wie jeder das im Moment sieht, aber wir achten auf jeden Fall drauf. Ob jetzt wir Mitarbeiter, wir gehören jetzt zur IZ und die IZ wieder zum Deutschen Fachverlag und da ist es auf jeden Fall auch ein großes Thema, dass wir immer mehr darauf achten. Ja, aber im Detail müsste ich tatsächlich dann an die Geschäftsführung weitergeben, die Frage. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deinen Einblick in dein Leben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns in einem Monat wieder. Nächste Folge ist dann im April. Genau. Und ja, abschließende Worte noch von dir, Tim.
Hat mich sehr gefreut, das Gespräch. Ich meine, oftmals redet man ja sehr, sehr fachlich und heute konnten wir mal ein paar private Themen austauschen. Das freut mich sehr.
Sehr schön. Das freut mich, dass du Spaß hattest. Also, bis dahin und eine gute Zeit.
Danke, dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Die Immobilienwirtschaft. Lockere Plaudereien, starke Meinungen und spannende Interviews. Ehrlich, frisch, authentisch. Der Podcast von Heuer Dialog. Folgt und abonniert den Podcast, um keine Episoden zu verpassen. Mehr Infos unter www.b-our-guest.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Heuer Dialog.